Ja, wir sind hier im Liebesleben-Museum, mitten in der Soester Altstadt, ganz versteckt in einem alten Hochbunker. Wie kann man Hochbunker verstecken, fragt man sich, aber es ist gelungen im Laufe der Zeit, ist viel Bebauung drumherum gewachsen. In diesem alten Hochbunker befindet sich das Liebesleben-Museum, ein Museum, was sich mit dem Thema »Wie entsteht der Mensch?« beschäftigt. Der rote Faden von den Mythen über die männliche, weibliche Anatomie, Intersexualität, über das Thema Befruchtung, Reproduktion, 9 Monate Schwangerschaft und Geburt findet sich der rote Faden über die Entstehung des menschlichen Lebens. Dann gibt es auf dem zweiten Stock eine Ausstellung zum Thema Verhütung. Wie verhüte ich? Wie kann ich selbstbestimmt entscheiden, wann ich schwanger werde? Wann kann ich es verhindern? Es geht um das Thema Sexualität, es geht um das Thema Liebe, es geht um das Thema Toleranz. Dazu gibt es einzelne Themenräume, die man besuchen kann und einige Sonderausstellungen, die von Zeit zu Zeit auch neue Themen in das Museum hineinbringen.
Sprechstoff. Der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
Knapp 1 Million Besucherinnen und Besucher pilgern alljährlich ins Amsterdamer Sexmuseum Tempel der Venus. In Prag widmet sich das Sex Machines Museum der sexuellen Stimulation durch Vibratoren und Co. Und in New York können sich die Gäste im Museum of Sex auf einer gigantischen Busenhüpfburg austoben. Wem das alles zu schlüpfrig ist, sollte das Liebesleben-Museum in Soest besuchen. Das habe ich in der 15. Folge von Sprechstoff auch getan. In einem ehemaligen Hochbunker möchte Museumsgründer Erwin Gökeler-Leopold vor allem eins, den Menschen seriös Wissenswertes über Liebe, Sexualität, Gesundheit, Aufklärung, Verhütung, Pubertät, Geschlechter und Schwangerschaft vermitteln. Und das auf wissenschaftlicher, kultureller und emotionaler Art und Weise. Und der 64-Jährige kennt sich in dieser Materie bestens aus. Der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe betreibt in Soest und Geseke 2 Frauenarztpraxen. Viel Spaß beim Zuhören.
Mein Name ist Erwin Gökeler-Leopold. Ich bin niedergelassener Frauenarzt, 64 Jahre alt und vor vielen Jahren an dieses Museum herangekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe eine kleine Sammlung im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit angehäuft. Manche sind Jäger, manche sind Sammler. Ich gehöre zu der letzten Generation dieser Sammler und habe hier verschiedenste Exponate angesammelt. Ich bin verheiratet mit einer Apothekerin, die hier in Soest eine Apotheke über viele Jahre hatte. Und unsere Kinder sind schon groß und aus der alten Stadt in die große, weite Welt hinausgezogen. Wir sind hier verblieben und freuen uns, hier in dieser alten Stadt sein zu dürfen.
Moin, Herr Gökeler-Leopold.
Ja, moin. Mann mit Doppelname, ne?
Und Bindestrich.
Und Bindestrich dazu. Ja, den habe ich angeheiratet. Meine Frau ist Leopold, ich war der Gökeler, wollte meinen Namen nicht aufgeben. Habe gesagt, ich kann mit einem Doppelnamen leben. Es ist unpraktisch und praktisch zugleich. Unpraktisch, weil man endlos lange seinen Namen immer schreiben muss, immer 2 dann dazu. Aber praktisch ist es schon, wenn ich abends mich dann vorstelle, dann reduziere ich das auf den Leopold. Und dann ist man gleich per Du. Na, ich bin der Klaus, ich bin der Peter, hallo. Na, und das ist immer ganz schön.
Was inspirierte Sie, das Liebesleben-Museum in Soest beziehungsweise auch in der Soester Altstadt zu gründen?
Weil ich es konnte. Das ist die einfache Version. Es hat sich einfach per Zufall ergeben aus dieser kleinen Sammlung, die entstanden ist, die ich einmal einem Kollegen geliehen habe. Der hat gesagt, er würde das gerne in seinem Forum ausstellen, was er in seiner Praxis hatte. Ich habe ihm das nach Ulm dann transportiert und hat mir versprochen, das mir heile wiederzubringen. Und das hat er dann auch getan. Und als er mir das zurückbrachte, sagte er, Mensch, das ist so toll angekommen, damit musst du eine Wanderausstellung machen. Ich habe doch dann gesagt, ich habe doch keinen an der Waffel, ich mache doch keine Sonderausstellung oder Wanderausstellung mit Spekula und irgendwelchen gynäkologischen Instrumenten und alten Pillenpackungen. 2 Tage später war ich hier in diesem Gebäude, was ich 2002 erworben hatte, und habe gesagt, Wanderausstellung, du hast eigentlich Platz für eine Dauerausstellung. So, und dann sind zwei Räume hier entstanden und inzwischen sind aus zwei Räumen ein ganzes Museum geworden. Wir sind organisch gewachsen. Zwei Jahre später gab es dann den berühmten Verein mit den 7 Leuten, haben angefangen als deutsches Verhütungsmuseum, etwas ja in Anlehnung an das große deutsche Museum in München. Gesagt, okay, wenn schon, dann sind wir ein deutsches Verhütungsmuseum, weil es gibt keins tatsächlich. Wir sind das einzige richtige, real existierende Verhütungsmuseum, was es in der Republik gibt. Aber dieses Thema ist uns um die Ohren geflogen. Wir haben dann gesagt, Mensch, wir reden über Verhütung, aber wenn wir über Verhütung reden, müssen wir über andere Themen reden. Da müssen wir über Sex reden, wir müssen darüber reden, wie entsteht der Mensch und letztendlich auch diese Informationen bieten. Dann erst können wir wirklich kompetent auch über die selbstbestimmte Schwangerschaft reden, über das selbstbestimmte Reproduzieren. Und das ist eigentlich das, was wir hier leisten wollen. Wir wollen Menschen aller Altersgruppen, wir sagen immer von 5 bis 95, na, das Thema Sexualität näher bringen mit allen Facetten, die es gibt. Und letztendlich aber auch hier darüber aufklären, dass man selbstbestimmt seine Sexualität ausleben darf, mit allen Grenzen und allen Dingen, die zu beachten sind. Und das wollen wir Menschen näher bringen. Und das ist unser Thema hier.
Es gibt Mit-40er, die kaufen sich eine Harley, sie kaufen sich einen Hochbunker. Ist das Ihr Ernst gewesen?
Ja, es hat sich so ergeben. Abends beim Bier. Ne? Willst du nicht einen Bunker kaufen, war der Spruch. Ich sag, klar, braucht man ja für schlechte Zeiten. In schlechten Zeiten möchte ich hier nicht drin sein, weil wir haben das alles erlebt und auch gesehen, wie es im Golfkrieg tatsächlich dann auch tief liegende Bunker sich plötzlich dann in Rauch und Flammen aufgelöst haben. Und dieser Bunker ist entfestigt worden. Er ist von den Alliierten, wurde bestimmt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Bunkeranlagen tatsächlich nicht mehr ihrem Zwecke dienen durften. Und dieser Bunker, und das war der riesengroße Glücksgriff, den wir hier haben, hat 30 Fensteröffnungen gehabt, die tatsächlich nur mit Backsteinen zugemauert waren. Und der Bunker hat eine ordentliche Raumhöhe. Man kann senkrecht drin stehen, haben 2,40 Meter Raumhöhe, die wir hier haben. Und wie gesagt, 30 Fensteröffnungen, die wir hier vorgefunden haben, die wirklich Tageslicht reinbringen.
Aber was wollten Sie damit machen? Zum Wohnhaus umbauen?
Auch das war der Gedanke, das wird auch passieren tatsächlich. Wir haben ein Staffelgeschoss obendrauf. Die Hauptidee war letztendlich, mein Kumpel, der mir diese Idee ins Ohr gesetzt hat, hat gesagt, Mensch, wir können hier eine Galerie reinmachen, wir können hier was für die Kunst reinmachen. Man kann das Gebäude auch bebauen für Wohnraum. Und so ist das entstanden. Zwei Tage später hatten wir einen Schlüssel oder zwei Schlüssel, einen für das Dachgeschoss, von dem man wirklich ein 360-Grad-Panorama über die gesamte Stadt hat. Und wir hatten für den Kubus selber dann auch den Zugang und konnten uns diese Räumlichkeiten angucken. Und wir haben dann eine D-Mark geboten. Es war noch zu D-Mark-Zeiten und der damalige Verwalter vom Bundesvermögensamt hat gesagt, Theo Weigel braucht was für seine Portokasse. Und dann haben wir gesagt, okay, wir mussten dann die berühmte GmbH-Einlage, die 25.000 D-Mark, die es damals waren, mussten wir dann einbringen, jeder, und haben uns dann dieses Gebäude gekauft. Es hat eine Bürgerinitiative gegeben, die tatsächlich dagegen war, ohne dass man konkret wusste, das Museum war überhaupt noch nicht konzipiert oder im Gedankengut überhaupt vorhanden. Man hatte einfach schlichtweg Angst, dass hier Lärm in dieses bebaute, bewohnte Gebiet kam. Und so hat sich diese Bürgerinitiative gebildet. Mein Kumpel ist damals abgesprungen aufgrund dieser Tatsache. Ich habe das ausgesessen und habe inzwischen ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit den Nachbarn. Mit den meisten bin ich hier per Du. Wir helfen uns gegenseitig, wenn irgendwas ist. Und das ist auch eine tolle Entwicklung gewesen, die sich hier bemerkbar gemacht hat.
Welche einzigartigen Exponate kann man denn im Liebesleben-Museum bestaunen?
Naja, besonders stolz bin ich auf einige alte Instrumente, gynäkologische Instrumente. Die sind vielleicht für die meisten Besucher nicht so spannend. Aber was spannend ist tatsächlich, wir haben eine Original-Anovlar. Das war die erste Antibabypille, die hier in der Bundesrepublik Deutschland 1963 auf den Markt gekommen ist. Die ist noch original verblistert, original verpackt. Und ich habe das Pendant tatsächlich auch aus der DDR. Na, das war die Ovositon, die zwei Jahre später auf den Markt kam. Und wir haben inzwischen eine relativ komplette Pillensammlung auch aus den Jahren, die darauf gefolgt sind, die man hier im Museum auch angucken kann. Ein ganzer Raum zum Thema Verhütung. Da sind seltene Exponate drin, die Vorläufer der modernen Apps, die heute jeder auf seinem Smartphone hat, wo man die fruchtbaren Tage mit ausrechnen konnte. Ein kleines Gerät, das so ein bisschen so aussieht wie eine kleine Enigma, an dem man schrauben konnte und tatsächlich dann die fruchtbaren Tage ausrechnen konnte. Also es gibt tolle, spannende Sachen, die wir hier haben. Wir haben sehr viel selbst auch gewerkelt, gemacht. Eine Künstlerin, die hier Bilder gemalt hat und auch tatsächlich Modelle selbst geschaffen hat, auch ein großes Modell einer Klitoris. Das ist auch ein seltenes Exemplar. Ich weiß nicht, ob es ein Unikat ist. Gesehen habe ich es noch nirgendwo anders, aber ich behaupten würde ich das jetzt nicht. Aber viele Sachen, die man hier anschauen kann, auch anfassen kann. Es soll wirklich was Interaktives sein, dass man Dinge berühren kann. Ich hasse es immer, wenn man Museen nur Sachen hat, die hinter Glas sind. Das haben wir hier natürlich auch. Und manche Sachen sind einfach fragil, zerbrechlich, die man dann auch besser nur anguckt. Na, aber wir haben auch interaktive Möglichkeiten. Man soll was lernen und letztendlich nicht nur historische Sachen angucken, sondern es soll was Gebrauchsfähiges sein.
Wie hat sich denn die Sammlung des Museums seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 entwickelt?
Also es kommen immer wieder Exponate dazu. Ich hatte gerade von dieser kleinen Enigma erzählt, die fruchtbaren Tage hat. Das war ein Zufallsfund auf einem Dachboden einer Dame, die aus dem Rheinland kam, hat das bei ihren Eltern in Ostwestfalen bei der Auflösung des Haushaltes, weil die Eltern verstorben waren, gefunden. Und so kommen immer wieder Sachen zu uns. Oder wir haben vor kurzem von einem Soester Kieferorthopäden Aufklärungsbücher bekommen, die bis ins letzte Jahrhundert zurückgegangen sind. So hat man Kinder früher aufgeklärt, so machen wir es heute. Also da gibt es schon tolle Wachstumsraten, was die Sachen angeht, Bücher, Zeitschriften, aber auch Pillen, die dazukommen, immer mal wieder auch andere Exponate, die halt dazukommen, die das Thema Verhütung, Sexualität und Aufklärung mit sich bringen.
Welche Rolle spielt der historische Hochbunker, in dem das Museum untergebracht ist, für die Atmosphäre der Ausstellung?
Man tut sich manchmal schwer. Was macht man in einem Bunker? Man stellt sich Bunker manchmal natürlich ganz anders vor, aber dieser Bunker hat inzwischen einen ganz anderen Charakter bekommen. Es ist ein Schutzraum. Er war konzipiert als Schutzraum und wir verstehen ihn heute auch noch als Schutzraum für die Liebe, als Schutzraum für die Sexualität, die natürlich immer im persönlichen, privaten, intimen Bereich auch stattfindet. Und hier wollen wir natürlich auch in diesem geschützten Raum über diese Themen informieren und Menschen letztendlich dann auch viele Dinge auch vorstellen, die letztendlich mit dem Thema menschlicher Reproduktion zu tun haben.
Wie trägt das Museum dazu bei, das Tabu rund um das Thema Verhütung zu brechen?
Wir sprechen die Themen hier an. Das heißt also, sie werden thematisiert, sie werden gezeigt. Wir haben Bilder, wir haben Exponate, die auch durchaus kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber immer in einem geschützten Kontext. Das heißt also, auch hier sind wir tatsächlich auch nach den entsprechenden Richtlinien, orientieren wir uns, was ist, ein Fünfjähriger hat natürlich ganz andere Fragestellungen als ein pubertierender 14-Jähriger oder auch ein Erwachsener oder ein erwachsenes Paar, was sich in der Reproduktionsphase befindet, die ihre Familienplanung vor Augen haben, stellen ganz andere Fragen. Und hier haben wir natürlich Räume, in denen man das anschauen kann und auch altersgerecht. Das heißt, also es gibt auch Dinge, die sind Ü18, die befinden sich in einem geschlossenen Raum, den man natürlich dann auch nur betreten darf, wenn man Ü18 ist. Alles andere wird entsprechend vorsichtig dargestellt. Es geht natürlich auch um Nacktheit, die man hier sieht, die aber hier moderat und wirklich auch in einem seriösen Kontext geboten wird.
Können die Besucherinnen und Besucher auch interaktive Elemente im Museum nutzen?
Ja, das ist unser Ziel, auch Menschen hier anzusprechen. Wir haben zum Beispiel im Toleranzraum eine Station, die sich mit dem Thema Geh in den Schuhen des anderen beschäftigt. Und diese Station selber, da muss man unterschiedliche Schuhe anprobieren, um sich möglicherweise in andere Personen hineinzudenken. Das ist interaktiv. Hier geht's von den Holzschuhen aus Holland über Ballettschuhe, über Fußballschuhe, aber auch über die High Heels, die gerne dann auch den Lehrerinnen und Lehrern angezogen werden, wenn sie mit ihren Schulklassen hierher kommen und letztendlich auch wirklich das Thema Toleranz sehr niederschwellig ansprechen. Dafür haben wir sogar auch einen Preis bekommen, tatsächlich von der Bundeszentrale für politische Bildung vor 2 Jahren. Und da sind wir besonders stolz drauf, weil man uns hier tatsächlich auch im kleinen Soest wahrnimmt und wir auch schon inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus gewachsen sind. Also man hat uns schon wahrgenommen. Hier sind schon Beiträge fürs Fernsehen gedreht worden. Das Radio war hier. Also ganz unterschiedliche Medien, die auch hier uns wahrnehmen. Und so auch dieser Podcast, der tatsächlich auch über spezielle Kontakte dann auch entstanden ist. Und da freuen wir uns und sind sehr stolz darauf.
Welche besonderen Veranstaltungen oder Programme bieten Sie hier an?
Also wir haben natürlich Führungen. Man kann das Museum als Einzelperson, als Gruppe besuchen. Wir bieten Führungen hier an für Schulklassen, für Vereine, für Gruppen, die sich selber zusammenfinden auch. Das sind natürlich Möglichkeiten, die wir hier immer haben. Wir sind an 2 Nachmittagen in der Woche geöffnet. Schulzeiten machen wir das natürlich immer auf Vorbestellungen, so dass wir hier auch diese Möglichkeit des Besuchs des Museums halt versuchen zu eröffnen. Natürlich wollen wir irgendwann mal 5 Tage die Woche aufhaben, wie große Museen auch. Aber das ist alles hier über Ehrenamtler geregelt letztendlich, die das Museum hier tragen und ohne die vielen, vielen Ehrenamtler, die wir hier haben. Also wir bewegen uns hier im niederschwelligen, zweistelligen Bereich. Werden Öffnungszeiten hier generiert. Hier werden halt eben dann auch Räume hergerichtet. Wir haben jetzt vor kurzem den Raum der Liebe neu hergestellt, der mit sehr viel Liebe und sehr viel Akribie auch dann entstanden ist und den man halt eben dann auch besuchen kann.
Wie wird denn im Hochbunker die Entstehung des Menschen dargestellt?
Naja, zunächst fangen wir mit den Mythen an. Also all das, was man kleinen Kindern als Platzhalter erzählt hat, mit den Bienchen, Blümchen, den berühmten Klapperstörchen. Es gibt aus anderen Ländern andere Beispiele, wie zum Beispiel Abrahams Wurstekessel aus dem arabischen Bereich, wo tatsächlich ein großer Wurstekessel auf dem Feuer steht und aus dem dann tatsächlich aus dem brodelnden Sud tatsächlich dann auch an der Oberfläche ein Mensch plötzlich schwebt, den man dann herausnehmen kann. Das ist natürlich der Einstieg und dann geht es natürlich dann auch in die einzelnen Themenbereiche hinein, wo wir tatsächlich dann auch den Reproduktionsmechanismus auch darstellen, die anatomischen und physiologischen Grundlagen, die auch natürlich auf niederschwelligem Niveau zunächst angeboten werden und hier kann man auch in die Tiefe hineingehen.
Gibt es eine besondere Geschichte oder Anekdote hinter einem der historischen Instrumente der Sammlung?
Da muss ich nachdenken. Also es gibt natürlich viele, viele Dinge, die im Laufe hier uns kolportiert worden sind. Was wir besonders toll fanden, ist, was quasi ein Brückenschlag ist. Hier früher haben Menschen Schutz gesucht im Krieg und es sind tatsächlich 3 Kinder hier in diesem Bunker geboren worden. Und eine dieser Kinder haben wir tatsächlich bei einer Veranstaltung des Museums im Jahr 2020 persönlich kennengelernt, die oben hier noch an der Möhne lebt. Und das ist natürlich so eine kleine Anekdote zu dem Raum. Wir haben einen Raum, der sich auch mit dem Thema Geschichte des Bunkers beschäftigt, weil wir wollen gerade heute auch jungen Menschen zeigen, was waren das damals für Zeiten, warum hat es diesen Bunker überhaupt geben müssen. Und dadurch versuchen wir natürlich auch Menschen heranzuführen und zu sagen, okay, wir treten hier für unsere Demokratie und für unsere Toleranz auch ein. Und das ist auch ganz wichtig, was wir in diesem Raum dann auch darstellen. Und das ist die kleine Anekdote vielleicht, die wir hier gefunden haben.
Und das historische Instrument, die Geschichte dahinter?
Also das historische Instrument ist zufällig entstanden, weil ich mal bei eBay geguckt habe. Und da habe ich dann tatsächlich ein Spekulum gefunden, was aus Zinn und Ebenholzgriffen gemacht worden ist. Unter hygienischen Gesichtspunkten eine völlige Katastrophe. Also auch damals schon, man konnte solche Instrumente nie vernünftig hygienisch dann auch reinigen.
Das Spekulum ist die Brille des Gynäkologen.
Das Spekulum, ja, ist die Brille des Gynäkologen und tatsächlich eröffnet es die Möglichkeit, halt eben Licht in einen Raum hineinzubringen, der normalerweise nicht beleuchtet ist.
Wie kann das Liebesleben-Museum als Bildungsressource für verschiedene Altersgruppen dienen?
Indem wir Menschen auf ihrem Niveau und ihrer Altersgruppe letztendlich abholen und ansprechen. Das heißt also, der Papa, der mit seinem 5-jährigen Sohn oder mit seiner 5-jährigen Tochter durch das Museum geht, findet Exponate, die halt eben auch für diese Altersgruppe erklärt werden. Das große Ziel ist hinterher tatsächlich einen roten Faden aus QR-Codes zu haben, wo ich dann mit meinem eigenen Smartphone mir unterschiedliche Stufen auch rausholen kann. Das heißt also, der 12- oder 14-Jährige fragt natürlich ganz andere Fragen, als dass das 5-jährige Kind tut, oder der Senior, der sich mit dem Thema Alterssexualität auseinandersetzt, hat möglicherweise ganz, ganz andere Fragen, oder der geht mit seinem Enkel durch, guckt für sich selber auf seinem eigenen QR-Code nach und kriegt dort auch eine Informationstiefe, die für seine Altersgruppe natürlich auch richtig ist, und das wird unterschiedlich angesprochen.
Auf welche Sonderausstellung können sich die Besucherinnen und Besucher freuen?
Aktuell haben wir tatsächlich zwei Sonderausstellungen, die wir hier im Museum bieten. Es geht einmal um eine gynäkologische Erkrankung, die das Thema Lichensklerosus. Das ist eine Hauterkrankung, ne, die dazu führt, dass sich die Haut zusammenzieht, einreißt, Schmerzen auslöst. Und da gibt es keine ursächliche Therapie dagegen. Aber es gibt Möglichkeiten zu helfen. Und das macht eine Schweizer Selbsthilfegruppe, also die erste europäische Lichensklerosus-Ausstellung, die wir dankenswerterweise durch Initiative dieser Schweizer Selbsthilfegruppe und auch mit Unterstützung einer Gruppe hier aus dem Kreis Soest dann auch hier in das Museum hineinbringen konnten. Eine weitere Ausstellung, die wir mit der Soester Endometriose-Gesellschaft machen, ist das Thema Endometriose. Die Endometriose ist eine gynäkologische Erkrankung, die sich darin kennzeichnet, dass während der Menstruationszeit dann auch starke Schmerzen ergeben, weil Endometrioseherde, das ist versprengte Gebärmutterschleimhaut, in anderen Bereichen außerhalb der Gebärmutter sich befinden und tatsächlich zu ganz schwierigen Situationen führen können. Schmerzen, Verklebung, Verwachsung, Unfruchtbarkeit. Und da gibt es eine Sonderausstellung, die letztendlich auch dazu dient, aufzuklären, Menschen da heranzuführen und sagen, ja, Regelschmerzen sind normal. Aber sie sind auch manchmal nicht normal. Es gibt letztendlich da einen riesengroßen unterschiedlichen Bereich, und das wollen wir versuchen, hier in dieser Ausstellung halt eben zu machen. Und so gibt es immer wieder auch neue Ausstellungen. Letztes Jahr hatten wir eine Sonderausstellung Machtvolle Frauen. Da hatten wir Exponate aus einer großen Sammlung aus Göttingen, kleine Frauenfiguren in ganz unterschiedlichen Rollen, die fruchtbare, die Erdmutter, die Königin, die Tänzerin, also ganz unterschiedliche Rollen, die gespielt wurden. Und da hatten wir tatsächlich fast 60 Exponate hier in Soest. Die Sammlung umfasst 650. Und normalerweise gibt die Universität Göttingen maximal 3 von diesen Exponaten an einen Fremdaussteller. Und da sind wir ganz besonders stolz, dass wir diese Ausstellung hier hatten. Und demnächst werden wir noch eine weitere Ausstellung hier haben, die sich mit dem Thema Sexualität auseinandersetzt. Wir haben den Nachlass eines Künstlers aus Aachen hier, der tatsächlich über Jahre lang im Ausland Zeichnungen angefertigt hat, die auch veröffentlicht wurden. Und dieser Künstler ist verstorben. Die beiden Kinder dieses Künstlers haben diesen Nachlass aufbereitet, und über eine bin ich dann in Kontakt gekommen, und die bereiten wir jetzt gerade vor.
Bevor ich mir jetzt Gedanken zu meiner persönlichen Reproduktionsphase mache, müssen Sie mir bitte noch eine Frage beantworten. Dazu habe ich meine berühmten Impulskarten hier auf dem Tisch verteilt. Und wenn Sie bitte einmal eine Karte ziehen, spontan vorlesen und auch spontan antworten.
Wenn du ganz still wärst, was hörst du? Ich höre in mich rein. In mir, da muss was sein. Ich höre nur Glucks und Klicks in mir. Da ist wohl nix. Wenn ich ganz still bin, horche ich natürlich gerne in mich hinein und versuche natürlich an dieser Stelle meine eigene Wahrnehmung zu haben. Ich liebe es, morgens früh, wenn ich aus meinen Träumen erwache, durch das stille Haus zu gehen. Keiner, der mich versucht, in irgendeiner Form anzusprechen, der mich synchronisiert und letztendlich dann auch meine eigenen Gedanken fließen zu lassen. Und das ist das, was passiert. Meine eigenen Gedanken fangen an, Bilder zu entwickeln. Und das ist das Schöne, wenn man diese Möglichkeit hat, in sich hineinzuhorchen.
Herr Gökeler-Leopold, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr interessant, und wie gesagt, ich mache mir Gedanken zu meiner Phase. Ich weiß nicht, wann sie aufhört. Ich hoffe nicht so bald. In diesem Sinne einen schönen Abend, und wir sehen uns.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, unser Museum vorstellen zu dürfen. Ich freue mich über viele Hörer und natürlich auch viele Besucher, die das Liebesleben-Museum in Soest besuchen kommen. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.